Ich möchte mit euch heute einen Psalm betrachten, und zwar den ersten Psalm, Psalm 1. Ist vielen bekannt, vielleicht kennen Sie ihn sogar auswendig, nach der Luther-Übersetzung. Ich lese ihn mal nach der Elberfelder-Übersetzung. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Es gibt für Menschen viele Wege auf dieser Welt. Zum Beispiel, wenn man nach Rom geht, da gibt es auch viele Wege. Viele Wege führen nach Rom. Aber Lebenswege gibt es auch viele, viele Wege, die Menschen einschlagen können. Aber im Blick auf Gott gibt es nur zwei Wege. Mehr nicht. Es gibt den Weg der Gerechten oder den Weg mit Gott. Und es gibt den Weg der Gottlosen, den Weg ohne Gott. Ist die Liste abgeschlossen. Mehr gibt es nicht. Wer sind das, die Gerechten? Sind das die, die alles richtig machen? Sind die Gerechten diejenigen, die sagen können, ich habe eine weiße Weste, nie was falsch gemacht, Gott kann zufrieden mit mir sein, so wie es die Pharisäer ja auch meinten. Gott kann schon zufrieden mit mir sein. Nein, das sind die Gerechten nicht. Nicht die eigene Gerechtigkeit macht uns gerecht vor Gott, sondern die Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wurde. Das ist die Gerechtigkeit nach dem Römerbrief, die vor Gott gilt, die maßgeblich ist vor Gott. Die kommt aus dem Glauben. Während Gottlose, das sind die Menschen, die ohne Gott leben. Die müssen gar nicht so schlecht leben. Manch ein Gottloser, der lebt moralisch sehr gut. Da muss man den Hut vorziehen und sagen, Donnerwetter. Man kann ihm vielleicht sogar nicht mal was nachsagen. Und hüten wir uns davor, Leute damit zur Bekehrung bringen zu wollen, dass wir sagen, ja, ja, aber du hast doch bestimmt schon mal dies gemacht, ja, aber du hast doch bestimmt schon mal das gemacht. Das haben die Freunde Hiobs ja auch versucht, ihm irgendwas unter die Weste zu jubeln. Da muss doch irgendwas schiefgelaufen sein. Nein, nein. Es geht darum, dass jemand nicht Sünder ist, weil er sündigt, sondern dass jemand Sünder ist, weil er von Gott getrennt lebt. Und deswegen sündigt er natürlich auch. Das ist die Konsequenz daraus. Aber im Vordergrund steht, ein Mensch lebt ohne Gott. Das ist der Grund, warum er hier im Alten Testament als Gottloser bezeichnet wird. Vordergründig mag es sein, dass jemand einen Gott hat. Vordergründig mag es sogar so sein, dass er den Gott kennt, aber nur theoretisch. Dass er vielleicht sogar über diesen Gott spricht. Aber es ist alles Theorie, es wird nicht gelebt. Und es geht natürlich hier nicht um irgendeinen Gott, sondern es geht nur um den Gott der Bibel, um den Vater Jesu Christi. Ohne diesen Gott lebt man und ist deswegen gottlos. In Vers 1 und 2 wird uns gesagt, was den Gerechten kennzeichnet. Da gibt es also drei Dinge, die der Gerechte nicht tut. Da heißt es, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Oder Luther übersetzt, Schlachter auch, wohl dem, das verstehe ich so, ja, dem geht's gut, oder der ist gut drauf, wie man heute sagt, ja, wohl dem. Dieses glücklich, was die Elberfelder wählt, das hat auch etwas damit zu tun, was wir dann in den Seligpreisungen lesen. Ja, glückselig der Mensch, glückselig sein, das ist etwas, sag ich mal, eine Perspektive von außen, ja? Glückselig, wir sehen also als Dritte beobachten und sagen, oh, der ist glücklich zu preisen. Also wir können ihn bewundern, von außen her. Glücklich sein, wer möchte das nicht? Ist gar keine Frage, ne? Also das, was hier angeboten wird, das ist so etwas, was Menschen gerne für sich in Anspruch nehmen. Jawohl, glücklich sein, das ist etwas sehr Schönes. Oder es sich gut gehen lassen, das ist doch etwas sehr Schönes. Aber es geht hier nicht unbedingt um Dinge, die Menschen so wichtig finden, wie Gesundheit, Reichtum, vielleicht auch der Friede mit anderen. Das sind Dinge, die hier gar nicht verheißen werden, die gar nicht gewährleistet werden. So läuft das nicht. Wir wissen ja um David, dass gerade das eben in seinem Leben oft gar nicht stattfand. Und trotzdem können wir David glückselig preisen. Wir können ihn unter diesem Psalm 1 fassen, den David. Vielleicht heißt das auch beneidenswert. War David wirklich ein beneidenswerter Mensch? In vielen Phasen gar nicht. Ich denke jetzt an die Verfolgung durch Saul, das war ja wirklich eine grausame Zeit für ihn. Also hier kommt es mehr auf die Sicht von außen an, ein neutraler Beobachter sieht diesen Menschen und macht so einen Strich drunter, ein Fazit. Oder aber, vielleicht können wir sogar sagen, der lebendige Gott sieht hier Menschen, denn es geht ja um das Wort Gottes. Es ist ja das Wort Gottes, also das ist auch Gottes Sicht, dass er sagt, diese Menschen sind glücklich zu preisen. Und in den Evangelien haben wir diese Seligpreisung vom Herrn selbst gesagt. Er sagt das ja. Glücklich zu preisen. Das ist eigentlich die Sicht Gottes. Und der sieht alles. Vor allen Dingen, wie Menschen zu ihm selbst stehen. Der Herr sieht eigentlich das ganze Leben. Das heißt also, wenn es um Menschen wie David geht oder auch um uns ganz persönlich, dann geht es um das ganze Leben und nicht um irgendwelche Phasen, wo wir merken, oh, da läuft aber vieles schief. Also auch was das für die Zukunft bedeutet, für das Lebensziel des Menschen bedeutet, das steht auch im Vordergrund vor Gott. Das ist wichtig und das sollte auch für uns wichtig sein. Viele Menschen haben den Eindruck, dass diejenigen, die zu Gott gehören, das schlechtere Teil gewählt haben. Aber das soll hier eigentlich auch durch diesen Psalm deutlich klargestellt werden. Wenn man jetzt diese Ausschnitte im Leben eines Menschen, der Gott gehört, sieht, die eben nicht so toll sind, dann kommt man leicht zu falschen Eindrücken. Ja, selbst Christen kommen zu diesen falschen Eindrücken oder Menschen, die Gott gehören. Da haben wir den Psalm von Asaph, den Psalm 73, wo er hadert mit Gott, weil er schaut auf die Gottlosen, denen es gut geht. Aber er kommt hinterher dahinter, dass es so nicht ist. Drei Dinge werden hier genannt, ich hatte es schon gesagt, ich will mal auf die einzelnen Dinge eingehen. Also, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Es gibt viele Ratgeber auf dieser Welt. Viele, viele Ratgeber, die gottlos sind. Es gibt Buchangebote. So wie zum Beispiel der Glückscode an die Quelle des Glücks. Wir alle verfügen über energetische Kraftquellen, die wir benötigen, um unser Glück Wirklichkeit werden zu lassen. Oder vielleicht der Königsweg zu einem erfüllten Leben. Da gibt es Schicksalsgesetze. Wenn wir die kennen, dann ist unser Glück perfekt. Oder wie wär's denn mit hochwirksamen Klopftechniken für den finanziellen Erfolg? Natürlich, es geht auch viel ums Geld, ganz klar, ne? Ja, also hier wird oft Geld mit einem guten Leben gleichgestellt oder einem glücklichen Leben gleichgestellt. Das ist ja der Wahnsinn, den Menschen seit Jahrhunderten, Jahrtausenden begehen. Dass sie das gar nicht begreifen wollen, dass Geld eher unglücklich macht als glücklich. Ihr sicherer Weg zu Glück und Wohlstand. Bücher über Bücher, ich habe hier nur vier genannt. Es gibt einen Wust an Büchern zu Lebensfragen, wo man gottlose Menschen befragen kann. Aber da sagt uns die Schrift, da sollen wir die Finger von lassen. Das ist nicht gut. Der Rat der Gottlosen ist in dem Falle nicht gut. Wir haben auch traurige Beispiele in der Schrift, wo Menschen gottlose Ratgeber hatten. Ihr alle kennt die Geschichte von Haman, der dem Juden Mordechai ans Leder wollte, weil der sich nämlich nicht vor ihm gebeugt hatte. Dem Haman ging es wirklich gut. Er war der zweite Mann in diesem riesen persischen Reich, ich glaube 137 Bezirke, ein Riesending. Er war der zweite Mann, er hatte im Grunde genommen viel zu sagen. Leute sollten vor ihm niederfallen und er war ein einziger, der es nicht tat. Und das war schon zu viel für ihn, das wollte er nicht akzeptieren. Und da hat er seine Freunde, seine Familie befragt oder hat ihnen das erzählt und die sagten ihm, weißt du was, der König, du hast so einen guten Einfluss auf den König, was du sagst, das macht der. Jetzt lass doch mal so einen Fall für den Mordechai errichten und dann sagst du dem König, der soll den da mal dranhängen oder bitte um die Erlaubnis, ihn dranzuhängen an diesen Pfahl. Das war ein schlechter Ratgeber, denn später, wir wissen es, hing er selber an diesem Pfahl. Wer anderen eine Grube gräbt, ne? Oder wer anderen einen Pfahl aufstellt, ne? Ja, das ist das Problem. Der Haman hatte keine guten Ratgeber. Dann war da Rehabeam, der Sohn Davids. Gott hatte fest beschlossen, dass er das Reich Israel aufteilen wird, dass David nur noch ein Stamm überbleiben wird, beziehungsweise zwei Stämme sind es eigentlich. Das spätere Südreich dann. Und Rehabeam, der Sohn Davids, der hatte auch Ratgeber. Der hatte ältere Ratgeber, er hatte jüngere Ratgeber. Die Jüngeren, die haben ihn nicht gut beraten. Und so wurde das Reich gespalten durch diese Eselei. Ja, werden wir jetzt sagen, Gott hat das doch so gewollt. Da war ja sowieso nichts dran zu machen. Aber der Rehabeam kann sich nicht darauf berufen, dass es so gewesen ist. Gott handelt auch durch unsere Dummheiten. Also es ist nicht so, dass wir mit unseren Dummheiten, mit unseren Eseleien Gott von seinem Ziel abbringen können. Das müssen wir ja nicht meinen. Ja. Aber wir können auf der anderen Seite nicht sagen, ja, dann war es ja gut, dass ich Mist gemacht habe, dass ich falsch gehandelt habe. Das funktioniert nicht. Es bleibt falsch vor Gott. Und hier war eben Fehler, man hat sich an die falschen Ratgeber gewandt. Wenn es jetzt beispielsweise um eine kaputte Heizung geht, sag ich mal, dann ist es ja nicht schlimm, wenn wir uns gottlose Ratgeber dazu nehmen. Das sind Leute, die das gelernt haben und ich traue denen zu, auch wenn sie gottlos sind, dass sie diese Heizung in Ordnung bringen können. Das ist kein Problem, das dürfen wir ruhig machen. Aber wenn es um wichtige Lebensfragen geht, um Eheschließung, um Kindererziehung, um Berufswahl, um psychische Erkrankungen. In anderen Erkrankungen mag das anders sein, aber gerade bei psychischen Erkrankungen, da sind wir gut beraten, wenn wir nicht die falschen Ratgeber wählen. Und es gibt sicher noch ein paar Beispiele mehr. Zweitens, glücklich der Mann, der den Weg der Sünder nicht betritt. Den Weg nicht betreten heißt eben nicht die Sünde zu wählen. Grundsätzlich ist es ja so, dass derjenige, der zu Gott gekommen ist, sich gegen die Sünde entschieden hat. Das heißt aber nicht, dass er nicht noch sündigen könnte. Oh, das kann er sehr wohl. Und das wissen wir alle. Das kann man noch. Wir sollen die Sünde aber nicht wählen. Wir sollen darauf achten, dass die Sünde in unserem Leben keine Bedeutung mehr gewinnt, dass sie nicht mehr zugreifen kann. In Sprüche 1, Vers 10 heißt es, mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht. Das ist hier jetzt so ganz bildlich, plastisch dargestellt, was das heißt, den Weg der Sünder nicht zu betreten. Da sind also so Sünder, die wollen eine Bluttat begehen und sie locken dich dann auf den Weg, machen dir das schmackhaft, ja. Und da sagen wir natürlich, ach du liebe Güte, Raub und Mord. Ja, da haben wir nichts mit zu tun, da haben wir doch keine Probleme mit. Ja, das mag auch richtig sein. Ich glaube, die Probleme, die wir haben, die sind etwas schleichender, heimlicher. Wenn die Sünde auftritt, dann ist sie oft sehr verlockend. in einem falschen Gewand? Wir erkennen sie nicht als solche. Und wie weit gehen manche, wenn es um dieses Thema geht? Das beginnt oft mit den Augen. Und der Jesus sagt, reiß es aus und wirf es von dir, wenn es dir Anlass zur Sünde gibt. Er meint da nicht mit, dass wir uns verstümmeln sollen, sondern er will uns darauf aufmerksam machen, wo eigentlich die gefährlichen Bereiche liegen. Die Augen. Oder im Kopf. Es beginnt manchmal im Kopf. Was planen manche Menschen? Wenn jemand eine Gewalttat begeht, wie lange hat er sie vielleicht vorher schon geplant? Wenn jemand eine Sünde begeht, wie oft hat er das im Kopf vielleicht schon durchgespielt? Da beginnt die Sache. In der Fantasie. Und da heißt es, wehret den Anfängen. In Galater 5, Vers 23 lesen wir, die Frucht des Geistes ist zum Beispiel, es werden mehrere Dinge aufgeteilt, aber auch die Keuschheit. So übersetzt Luther. In der Elberfelder finden wir den Begriff Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist eigentlich weitgehender und auch richtiger übersetzt. Aber der Luther hat hier schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Wenn es um Selbstbeherrschung geht, dann gibt es ja meist diese Probleme eben auch im geschlechtlichen Bereich. Das ist ja oft das große Problem. Selbstbeherrschung, jawohl. Vor allem müssen wir lernen, dass wir ein Frühwarnsystem brauchen. Wir brauchen etwas, was uns rechtzeitig Bescheid gibt. Denn wenn es erstmal so weit ist, dass wir schon am Abgrund stehen, dann ist es oft schon zu spät. Und viele, viele Menschen denken, sie können das erstmal so machen, dass sie den Weg verlassen, dass sie bis zum Abgrund gehen. Am besten die Zehenspitzen gucken dann noch so über dem Abgrund runter. Man kann ja mal gucken, wie weit man gehen kann. Und das ist eine sehr gefährliche Sache, weil man unterschätzt sich selbst. Man überschätzt sich selbst in dieser Beziehung. Es ist gefährlich, wenn ich denke, ich kann ja immer wieder noch zurück. Ich probiere das jetzt mal aus. Aber der Text sagt uns, wir sollen nicht vom Weg abgehen. Wir sollen den Weg gar nicht erst verlassen. Ich will nochmal auf das Thema Frühwarnsystem kommen. Wie merke ich eigentlich, dass zu wenig Öl im Motor ist? Es gibt eine hundertprozentige Möglichkeit, das festzustellen, wenn ich weiß nicht genau, ist nur genug Öl drin oder nicht. Ich fahre so lange, bis der Motor kaputt ist. Und wenn er kaputt ist, weiß ich genau, aha, es war zu wenig Öl im Motor. Nur, das ist eine sehr schlechte Möglichkeit, das festzustellen. Deswegen gibt es ja diesen Peilstab in jedem Motor, normalerweise. Oder diese Ölkontrollleuchten. Es ist wichtig, dass wir ein Frühwarnsystem haben, dass wir merken, dass wir lernen, wenn der Punkt kommt, wo wir nicht mehr weitergehen dürfen. Wie gesagt, vieles geht über die Augen, da heißt es, wegblicken. Wenn wir merken, es wird gefährlich, wegblicken. Der Josef ist weggelaufen sogar, der hat die Beine in die Hand genommen. Der ist weggerannt, als es gefährlich wurde. Als er gemerkt hat, er hat ein gutes Frühwarnsystem, ja, er ist weggelaufen. Das hat wunderbar geklappt. Viele straucheln, denn im Jakobus heißt es, die Lust, das Begehren führt zur Sünde und die Sünde führt zum Tod. Das haben wir bei Achan zum Beispiel, der gesehen hat, einen babylonischen Mantel, er hat Silber gesehen und das stach ihm in die Augen. Und er hat vergessen zu fliehen. Er hat vergessen, seinen Blick abzuwenden und dann war es hinterher zu spät. Dann haben wir den dritten Punkt, wohl dem, der nicht im Kreis der Spötter sitzt. Im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, lesen wir, dass in den letzten Zeiten Spötter auftreten werden. Vielleicht vermehrt noch. Spötter gibt es ja schon lange, lange. Ich meine, seitdem der Petrus diesen Brief geschrieben hat, gibt es die Spötter. Aber er spricht hier von der letzten Zeit, von den letzten Tagen. Vielleicht vermehrt noch treten Spötter auf, je näher wir der Wiederkunft des Herrn kommen. Spott jeder Art gegen Gott. Und mit dieser Art von Spott sollen wir nichts zu tun haben. Außerdem kann es uns auch passieren, dass wir selber verspottet werden. Vielleicht haben wir das schon öfter auch mal erlebt, dass Menschen, wenn wir unseren Glauben bezeugen, dass sie anfangen zu spotten, dass sie dumme Witze machen. da sollen wir nichts mit zu tun haben. Ja, auf der einen Seite sollen wir Zeit für die Menschen haben, wir sollen ihnen zuhören können, wir sollen Menschen vielleicht auch längere Zeit begleiten, ihnen helfen, ihnen die Botschaft immer wieder mal mitteilen, damit sie Gelegenheit haben, sich zum Herrn zu bekehren. Damit sie die wichtigen Dinge wissen, die für sie notwendig sind. Und doch gibt es Punkte, wo wir uns auch trennen müssen. Ich hatte zwei Skat-Freunde aus meiner Schulzeit noch und wir haben Skat gespielt zusammen. Das war in der Zeit, wo ich mich bekehrte zum Herrn. Und auf einmal sah dieses Skatspiel für mich ganz anders aus als vorher. Und ich merkte, das hatte gar nicht unbedingt mit geistlichen Dingen zu tun. Ich merkte, dass sie Spötter waren. Es würde über alles und über jeden hergezogen. Und was mir früher gar nichts ausmachte, was ich noch nicht mal groß registriert hatte, plötzlich habe ich gemerkt, nö, das geht gar nicht mehr. Ich kann mit diesen Leuten nicht mehr zusammensitzen. Die Spötter. Und ganz schlimm wird es natürlich, wenn unser Herr verspottet wird. Das hat er erdulden müssen zu seinen Lebzeiten hier auf Erden und am Kreuz von Golgatha in besonderer Weise. Und wir können da nicht mitmachen. Wir können das auch nicht akzeptieren. Wenn wir diese drei Punkte gesehen haben, dann ist das etwas, was wir nicht tun sollen. Dann gibt es jetzt die Alternative. Was kennzeichnet den Gerechten? Was tut der Gerechte nach diesem Psalm? Sondern er hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz Tag und Nacht. Wir sollen uns von Gottes Wort ausrichten lassen. Was für den Juden früher das Gesetz Gottes war, ist für uns heute das Wort Gottes, das wir vorliegen haben, schriftlich vorliegen haben. Die Juden kannten viele Teile mehr oder weniger auswendig in ihrem Gesetz. Sie haben sich dann mit dem Wort Gottes auch beschäftigt. Zu allen möglichen Zeiten haben sie auswendig Gelerntes rezitiert. Sie haben das so halblaut vor sich hergemurmelt teilweise, ja. Und das ist etwas, was uns zum Vorbild auch dienen kann. Lust haben heißt den Wunsch haben, danach zu handeln. Lust haben heißt, sich mit diesem Wort Gottes immer wieder auseinanderzusetzen. Weil wir wissen, das Wort Gottes macht uns weise. Erstens, wir lernen durch das Wort Gottes unseren Herrn mehr und mehr kennen. Wir lernen ihn immer besser kennen durch das Wort Gottes. Manchmal mag es uns so scheinen, wir haben gerade die Textlesung vom verlorenen Sohn gehört. Wer kennt diesen Text nicht? Vielleicht schon aus Kinderzeiten als biblische Geschichte gehört. Und trotzdem merken wir, dass wir Stück für Stück, vielleicht nicht im Augenblick merklich, aber Stück für Stück durch das Wort Gottes immer mehr den Herrn kennenlernen. Mehr und mehr kennenlernen. Deswegen sollen wir uns diesem Wort aussetzen. Wir sollen uns damit auseinandersetzen. Ist uns das wichtig? Das ist die Frage, die sich stellt. Wir wollen doch in der Ewigkeit bei ihm sein. Ich weiß noch, als ich meine Frau kennenlernte, da wollte ich so viel wie möglich Zeit mit ihr verbringen. Das war etwas, was eine Selbstverständlichkeit war. Da brauchte ich gar nicht drüber nachdenken und überlegen. Ja, wie sieht das denn aus? Wollen wir uns heute denn mal treffen oder nicht? Ja, da gucke ich mal in meinen Terminkalender. Nö, das war doch eigentlich eine klare Sache. Da gab es überhaupt kein Vertun. Ich wollte ja später mein ganzes Leben mit ihr verbringen. Und wenn wir die Ewigkeit mit dem Herrn verbringen wollen, was ist da eigentlich logischer, dass wir uns mit ihm auseinandersetzen, dass wir ihn mehr und mehr kennenlernen wollen? Zweitens heißt es hier, der über seinem Gesetz sinnt Tag und Nacht. Nein, ich habe einen Punkt noch vergessen. Zu der Frage Lust haben am Gesetz des Herrn. Deswegen zweitens. Das ist auch wichtig. Psalm 19, Vers 8 sagt, es macht den Einfältigen weise. Also Weisheit aus dem Wort Gottes. Auch das haben wir heute schon gehört. Weisheit aus dem Wort Gottes. Es hat mir jemand gesagt, als ich junggläubig war, wir müssen unseren Finger am Puls der Zeit haben als Christen. Da ist schon was dran auch, das will ich gar nicht abstreiten. Aber muss man in jedem Falle gut informiert sein? Muss man in jedem Punkt gut mitreden können? Manche, die betreiben das dann so, dass sie den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen, dass sie ja nichts vergessen und mitreden können. Ist das wirklich wichtig? Vielleicht so wichtig, dass ich hinterher überhaupt gar keine Zeit habe, mich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Es gibt auch sehr viel, christliche Literatur, die uns ins Haus flattert. Ja, natürlich. Das ist gut, sich damit zu beschäftigen. Es ist gut, da auch einiges mitzubekommen. Was passiert so? Und doch, wenn ich dann keine Zeit mehr habe für die Bibel, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Das kann es nicht sein. Ich habe folgende Erfahrung gemacht. Als ich in Neubrandenburg Erwachsene unterrichtet habe, da habe ich gedacht, weil ja, es ist ja nicht nur Unterricht. Oder selbst während des Unterrichts kommen ja Gespräche auf, in den Pausen. Ja, es wird viel geredet auch. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt musst du dich mal ein bisschen informieren, damit du mitreden kannst. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, ich brauchte das gar nicht. Ich konnte immer mitreden. Ich habe vielleicht mal im Radio Nachrichten gehört, dann wusste ich so, also ich glaube, wenn man am Tag ein-, zweimal die Nachrichten hört im Radio 5 Minuten, dann weiß man eigentlich, was auf der Welt los ist. Also viel mehr braucht man nicht. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die meisten Sachen, die wiederholen sich sowieso ständig. Ne? Das ist also gruselig. Und ich habe tatsächlich die Feststellung gemacht, ich konnte eigentlich immer gut mitreden, obwohl ich jetzt nicht irgendwelche Talkshows gesehen habe. Damals kam, als ich da in Neubrandenburg war, da kamen diese vielen Sender auf. Es gab mehr und die Inflation der Sender, die dann gesendet haben. Und dann diese ganzen Shows, wo man sich unterhalten hat über die tollsten Themen. Und es war kein Problem für mich. Natürlich musste ich manchmal nachfragen, was da jemand wohl gehört hat oder erlebt hat. Aber ich konnte mitreden. Die Bibel macht den Einfältigen weise. Das ist so. Nutzen wir diese Erkenntnismöglichkeit der Bibel auch dazu, um wirklich mitreden zu können. Und zwar vielleicht eben auch gerade, um die richtigen Dinge sagen zu können. Denn vieles in der Welt dreht sich ja doch darum, dass man, ja, wie wir es gerade gehört haben, dass man vielleicht gerne mal den Lottogewinn machen möchte, dass es um Geld geht, dass es vielleicht darum geht, dass man andere schlecht machen will. Das sind so die Themen. Da wird geschimpft über die Sportler, die so viel Geld verdienen. Ja, das ist doch unmöglich. Was ist denn das für ein Verhältnis? Man könnte das doch alles viel besser aufteilen. Und, und. Die Bibel gibt uns eigentlich Informationen über viele, viele Fragen. Sie ist eigentlich genügend. Das ist das, was ich zum Ausdruck bringen wollte. Die Bibel genügt uns. Sagt die Bibel denn auch etwas zum Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche? Sagt sie was dazu? Ja, nicht direkt natürlich, klar. Aber indirekt schon. Wenn wir im 1. Timotheus 4, Vers 1 bis 3 lesen, dann heißt es da, dass in den letzten Tagen unter anderem es verboten werden wird, dass Menschen heiraten. Ich habe eine Diskussion im Radio gehört, da ging es um diese Frage, ja, der Missbrauchsfälle. Ja, und die Vertreterin der katholischen Kirche, als das Wort Zölibat fiel, da hat sie sofort kräftig zurückgewiesen. Oh, das hat doch gar nichts damit zu tun. Ja, sehr wohl hat es was damit zu tun, natürlich. Natürlich nicht in allen Fällen. Aber es ist schon ein großes Problem, wenn Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist und dann dem Menschen das Heiraten verboten wird. Und derjenige, der nicht damit umgehen kann, der Paulus hat gesagt, okay, Leute, wer alleine bleiben will und wer damit umgehen kann, der soll das ruhig machen. Das ist gar nicht verkehrt. Viele gesegnete Menschen haben gelebt, die allein geblieben sind. Natürlich, das geht. Aber der es nicht kann, der soll es auch nicht tun. Die Bibel sagt zum Beispiel, wir sollen uns nicht vollfressen und vollsaufen. Sehr gut. Gesunde Lebensführung wird auch in der Bibel angeführt. Ja, es wird ja viel von Wellness und solchen Sachen geredet heutzutage, das ist so beliebt. Die Bibel spricht darüber, ja? Gesunde Lebensführung, natürlich. übrigens auch im sexuellen Bereich. Gib AIDS keine Chance. Ja, die deutsche AIDS-Hilfe wird unterstützt mit wie viel Millionen Beträgen, um irgendwelche zweifelhaften Plakate aufzuhängen. Und die wissen doch gar nicht, worum es geht. Die haben es doch nicht kapiert, dass das ja gar nicht das Problem ist. Sondern dass das Problem ist, dass Gott gesagt hat, ein Mann und eine Frau. Und viele, viele Nöte der Menschen in Sachen AIDS-Problematik wären ja gar nicht aufgetreten. Diese Seuche wäre doch gar nicht so groß gewesen, wenn der Mensch das beachtet hätte. Leib, Seele und Geist stehen im Zusammenhang. Die Bibel zeigt uns das, wie wichtig das ist. Ja, wenn es um Psychologie geht. Viele Psychologen haben das ja nicht verstanden, wie das funktioniert. Oder Jakobus 5, Vers 13 bis 16. Was machen wir, wenn wir krank sind? Wir rufen die Ältesten und wir beten. Das ist das Wichtigste, beten, wenn wir krank sind. Bei Nebenwirkungen von Arzneimitteln, da fragen wir unseren Arzt oder Apotheker. Das ist klar. Aber wenn es um schwerwiegende Krankheiten geht, um große Probleme, dann müssen wir Jakobus 5, Vers 13 bis 16 heranziehen. Die Bibel macht uns weise. Wichtig. Das heißt nicht unbedingt, dass uns Gott jede Krankheit wegnimmt. Natürlich nicht. Aber wir haben die Verheißung, es wird besser mit ihm werden. Ist das nicht eine schöne Verheißung? Die Bibel ist in Lebensfragen genügend. Wir brauchen eigentlich nur die Bibel. Man kann immer auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen, ne? Das heißt nicht, dass man sich jetzt völlig abschottet von weltlichen Informationen oder was. Das ist damit nicht gemeint, ja. Aber wir müssen gucken, wo sind die Akzente? Wie setzen wir Akzente? Das ist wichtig. Gut, wenn man etwas auswendig kann, ich meine dem Sinn nach, so wie die frommen Juden das auch gemacht haben. Sie haben auswendig gelernt, sehr gut, im Wort Gottes. Wir sollen uns ja von Gottes Wort ausrichten lassen. Und wir sollen über sein Gesetz sinnen, Tag und Nacht. Oh, heißt das, dass wir uns die Nacht um die Ohren schlagen sollen? Das wäre für mich ganz schlecht. Ich brauche die Nachtruhe, ganz dringend, gesundheitlich. Viele von euch sicher auch. Aber das heißt das hier nicht. Dass wir nachts aufstehen sollen und sagen sollen, Wecker stellen, so, jetzt erfülle ich das, was hier im Psalm 1 steht. Sondern es geht darum, dass für uns grundsätzlich keine Zeit ausgeschlossen ist, das Wort Gottes zu lesen oder uns damit zu beschäftigen. Tag und Nacht, Sommer und Winter, Ferienzeit, welcher Wochentag auch immer. Es gibt nicht irgendeine Zeit, wo wir sagen können, nö, das ist aber eine Zeit, da habe ich nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Sondern grundsätzlich können wir zu jeder Zeit uns mit dem Wort Gottes auseinandersetzen und darüber nachsinnen. Es gibt im Leben Zeiten, da geht es einem nicht so gut. Da können wir vielleicht auch gar nicht im Wort Gottes lesen, aus gesundheitlichen Gründen oder was. Und da ist es gut, wenn wir so ein bisschen was parat haben und uns damit beschäftigen können. Dann kann ich darüber nachsinnen. Wenn man nur denkt, dann gehen die Gedanken leicht spazieren. Deswegen ist das natürlich der problematischere Weg. Also sich nur mit dem Wort Gottes so auseinanderzusetzen, dass man darüber nachsinnt, dass man seinen Gedanken nachgeht. Deswegen ist es schon sinnvoll, wenn man auch immer etwas vorliegen hat, wenn man die Bibel liest. Ja. Aber wie schön, wenn man auch in anderen Situationen darauf zurückgreifen kann. Es gibt übrigens auch Bibel auf CD, man kann sie hören. Ja. Da müssen wir uns darüber freuen, dass sowas mit der Technik heute möglich ist. Ich habe mich auch schon sehr daran erfreut, dass ich die Bibel nicht unbedingt lesen muss mit den Augen, sondern dass ich sie auch hören kann. Ich bin ein Mensch, der viel leichter lernt durch Hören als durch Lesen. Und als ich die Bibel gehört habe, da war ich erstaunt über manche Stellen, die ich vorher nie gelesen habe, wirklich bewusst gelesen habe, nie so aufgenommen habe. Und beim Hören habe ich viele Dinge gelernt. Das war eine sehr tolle Erfahrung. Wie gut, dass wir Hauskreise haben, wo wir über die Bibel nachdenken können, gemeinsam nachdenken können. Wo wir sie auf unser Leben anwenden können, in Bezug dazu setzen können. Oder vielleicht fühlt sich jemand von den jungen Menschen dazu berufen, auch die Bibel zu studieren, zu einer Bibelschule zu gehen. Auch das ist doch etwas Gutes. Auch das steckt in diesem Wort drin. Ich habe übrigens festgestellt, wenn ich mich mit dem Wort Gottes befasse, dann kann ich keinen Unsinn machen. Ja? Das ist also auch noch ein großer Vorteil, sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Großartig ist das Bild in Vers 3. Wie ein fruchtbarer Baum. Also dieses Bild, ich finde das grandios. Ein fruchtbarer Baum, gepflanzt an Wasserbächen. Es ist ja nicht die Vorstellung des Baumes, der unbeweglich steht. Ich habe mit den Kindern im Englischkurs so ein Lied, da geht es, dass man um einen Baum so herumläuft, ja. Und jedes Kind möchte immer gerne der Baum in der Mitte sein. Da habe ich mich immer drüber gewundert, weil so ein Baum, der so da steif dasteht und sich nicht bewegt, das ist ja auch nicht so was Schönes eigentlich, ne. Aber hier in unserem Vers geht es auch gar nicht darum, ne. Wir können ja nicht jedes Bild, das wir sehen, eins zu eins in die Realität übertragen. Also hier geht es nicht um dieses Stillstehen des Baumes, das ist damit nicht gemeint, sondern es geht um das Wasser. Der Baum, der an den Wasserbächen gepflanzt wird. Gerade in der damaligen Zeit, wo die Psalmen geschrieben wurden, in dem Land, wo viel Trockenheit auch war, da war es natürlich etwas Tolles, wenn ein Baum Wasser direkt von Bächen, von Quellen bekam, wo die Wurzeln tief lagen, wo sie vom Wasser direkt schöpfen konnten, wo nicht erst auf Regen gewartet werden musste. Das ist das Wasser des Lebens im Bild, also vom Bild her in die Realität übertragen, das Wasser des Lebens. Es geht um die Frucht, die uns verheißen ist. Frucht bringen, das heißt, dem Herrn gefallen, aber vor allen Dingen eben mit dem Herrn leben und nach dem Wort Gottes sein Leben ausrichten. Das ist ja das, was der Herr möchte. Frucht bringen, wir lesen in der Parallelstelle Jeremia 17, die Verse 7 und 8, da lesen wir davon, dass es ja für einen Baum wirklich gut gewesen ist, wenn er an diesen Wasserbächen war, und dass er gegrünt hat, das ganze Jahr über. Ich weiß nicht, was das für Bäume waren. Ich denke, das könnte mit einer alten deutschen Eiche nicht machen, ja, die da an den Wasserbach pflanzen und dann grünt das ganze Jahr. Aber es gab offensichtlich da auch Pflanzen, die dann gegrünt haben, das ganze Jahr über. Schön saftiges Grün. Stellen wir uns das vor, ja. Das ist ein schönes Bild. Und dann heißt es da, und das finde ich bemerkenswert, und alles, was er tut, gelingt ihm. Das ist also der Gerechte, alles, was er tut, gelingt ihm. Und wenn ich das lese, dann weiß ich sofort, nee, das gilt aber nicht für mich. Also, dass mir alles gelingen würde in meinem Leben, nee, das kann ich nur wirklich nicht behaupten. Vielleicht könnt ihr das auch so sehen, ja? Und dann fragt man sich, was soll denn das hier? Alles, was er tut, gelingt ihm. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Bibel, da war der Josef. Den nennt Gott ein Mann des Gelingens. Dem gelang alles. Und dann schauen wir uns die Geschichte durch Josef an und was stellen wir fest? Boah. Als Sklave nach Ägypten verkauft von seinen Brüdern, ins Gefängnis geworfen. Mann, der hatte ja einiges zu durchleiden. Und trotzdem sieht Gott ihn als ein Mann des Gelingens an. Ja, wie kommt denn das? Das ist ja merkwürdig, ne? Bei Josef sehen wir aber auch gerade diesen großen Plan Gottes, wie er hinter seinen Brüdern sagt, ja, ihr habt mir Böses gewollt, aber Gott hat Gutes daraus werden lassen. Das war nach seinem Plan, dass er diese Familie retten wollte. Und so spricht er zu seinen Brüdern und da wird auch uns deutlich, ja, Gott, es kommt es doch nicht auf diese einzelnen Sachen an. Im Gegenteil, er benutzt diese negativen Dinge ja. Er benutzt sie, damit Gelingen geschieht, und zwar Gelingen nach dem Plan Gottes. Also, wenn wir von Gelingen in unserem Leben reden, dann müssen wir das auf den Plan Gottes mit unserem Leben beziehen. Wir dürfen nicht unsere menschlichen Maßstäbe daran setzen. Manchmal sind uns vielleicht auch Dinge wichtig, die Gott unwichtig sind. Dann gibt es kein Gelingen. Natürlich, wir leben in der Zeit des Neuen Testaments. Das heißt, es geht mehr um geistliche als um irdische Segnungen. Eindeutig. Wohl dem und glücklich der, das heißt, bezieht sich mehr darauf, dass wir geistliche Segnung haben, dass es für uns eine Vision, ein Ziel gibt in der Ewigkeit. Schauen wir uns doch die Christenverfolgung an. Was soll ich denn solchen Menschen sagen, die verfolgt werden, die bis aufs Blut gefoltert werden, die getötet werden? Da hat ein Pastor aus dem Gefängnis geschrieben. Er ist fast verzweifelt, dass man ihn ins Gefängnis gebracht hat. Und er hat irgendwie wurde den Gedanken nicht los, jetzt siegt der Satan doch. Ja? Das war in seinem Kopf drin. Jetzt hat der Satan doch, da hat er gewonnen. Und dann kommt er in diese Zelle, die man ihm zugedacht hat, und dann rufen ihm die Häftlinge zu und sagen, Pastor, komm hier herüber. Niemand hier drin glaubt an Jesus Christus. Du wirst hier sehr gebraucht. Und auf einmal war alles weg. Da wusste er auf einmal. Das war Gottes Plan. Er sollte im Gefängnis das Evangelium verkündigen. Das wusste er dann. Ich glaube, ich muss langsam Schluss machen. Ja, ich habe festgestellt in der letzten Zeit, ich habe eine Gabe von Gott bekommen, die ich vorhin noch nicht erkannt habe, die Gabe der Länge. Und das tut mir dann auch leid für die Zuhörer. Irgendwann muss ich zum Schluss kommen, ne? Das ist klar. Und es ist also so, dass mit dem Gelingen, das hängt von meiner Beziehung vom Herrn ab. Beim Osia lesen wir, solange er den Herrn suchte, gab ihm Gott Gelingen. Ja, solange er den Herrn suchte. Also unsere Beziehung zum Herrn ist wichtig. Bete ich nur, wenn ich meine Wünsche vortragen will dem Herrn? Oder worum geht es mir eigentlich dabei? Wir lesen dann im Vers 4, nicht so die Gottlosen. Das heißt, die Gottlosen sind wie Spreu, die der Wind verweht. Was ist das eigentlich für ein schlimmes Bild hier? Spreu, die der Wind verweht. Ja? Da geht einmal der Wind rüber und nichts ist mehr von über. Alles weg. Wie anders doch der Baum, der Frucht bringt, weil er Wasser genug hat. Und dann Vers 5, schrecklich, wer wird denn im Gericht bestehen können? Hier ist natürlich auch noch wichtig zu sagen, das dürfen wir natürlich jetzt hier nicht verschweigen, wenn wir den Psalm 1 haben, den Vers 5. Es ist nicht festgeschrieben von Anfang an, der Gottlose, der Gerechte. Natürlich, wir wissen von der Erwählung von Ewigkeit her, aber jeder Mensch hat die Möglichkeit, Gott zu suchen und zu finden. Gott will, dass jedem Menschen geholfen wird, das wissen wir. Und deswegen ist es wichtig, wenn hier steht, darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, zu sagen, zu Lebzeiten gibt es immer noch Möglichkeiten umzukehren. Das heißt also, das Lager zu wechseln von gottlos nach gerecht. Das ist wichtig. Aber nur durch Jesus Christus geht das. Und dann Vers 6, der Herr kennt den Weg der Gerechten. Das soll uns doch ein Trost sein für unsere Seele. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Wie wunderbar. Er kennt unseren Weg. Unser Weg liegt in seiner Hand. Ehe er uns im Mutterleib gebildet hatte, kannte er uns. Das ist doch wunderbar. Ich schließe ab mit einem Wort von Johannes Hase, der sagte, der Christenweg geht nicht einer ungewissen, dunklen Zukunft entgegen, sondern der ewigen Heimat.